Ja, wir steigen gleich in den Nehemia ein. Ich lese heute gehen wir ins Kapitel 4. Und da steht geschrieben, so, hier ist noch unten. Als Sambalat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in Wut. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. Ich möchte heute Morgen darüber reden, wie herausfordernd es ist, Grenzen zu setzen. Nehemia ist nach Jerusalem gegangen, nicht um Leben zu bringen. Da war schon Leben. Der Tempel wurde gebaut, da war geistliches Leben. Der Tempel wurde gebaut, Esra kam schon in einer früheren Welle. Er hat das Wort Gottes neu eingeführt. Er hat die Tempelrituale eingeführt, da wurde Anbetung gemacht, da wurden Opfer dargebracht. Da war Leben. Aber als Nehemia hörte von seinen Brüdern, dass es den Juden schlecht ginge, da waren die Worte, die er hörte, das ist ganz am Anfang, im ersten Kapitel, die Leute in Jerusalem lebten in großer Not und Bedrängnis. Nicht, weil da geistliches Leben gewesen wäre und das irgendwie alles weggewischt hätte. Nein, das Problem war, da war geistliches Leben, aber die Not und die große Bedrängnis kam dadurch, dass es keine Mauern hatte. Und es ist so wichtig, ich hoffe, dass ihr heute das versteht, wo ich hin will. Es ist so wichtig, dass wir im Leben lernen, Mauern zu bauen, damit das Leben, das wir haben in Christus, in uns, dass das wirklich zu Tage kommt. Weil das Problem war, weil die Mauern fehlten, die Feinde, die konnten sie bedrängen, die konnten sie unter Druck setzen, die konnten sie ausrauben. Da war kein Schutz. Und das Ding ist, es ist so schwierig, Grenzen zu setzen, weil man auch andere Menschen verletzt und andere Menschen wütend macht. Ich habe das letztes Jahr erlebt, jemand hat mich kontaktiert über meine Webseite als Musiker und er hat sich bedankt für ein spezielles Lied und hat dann, ich habe dann zurückgeschrieben, es hat mich auch gefreut, hat mich bei ihm bedankt und dann kommt prompt die nächste E-Mail. Und dann sagt er, er möchte unbedingt ein Autogramm. Und er stellte dann ganz viele Forderungen und ich sollte das ihm zuschicken und all das Zeugs. Und es wurde zu kompliziert. Hab's mal ignoriert und kam mit einer E-Mail und so. Einfach, er hat so ganz komische Forderungen gestellt. Und sagte, ja, vergiss es, mache ich nicht. Und dann hatte ich eines Tages einen Jugendgottesdienst gemacht im Nachbardorf, von wo er wohnt. Und dachte ich schon, ja, wenn ich schon in der Nähe bin, dann könnte ich doch auf dem Rückweg noch kurz bei ihm vorbei und noch die CD unterschreiben und dann endlich so seinen Wunsch erfüllen. Und ich habe ihm geschrieben, weil ich hatte seine Telefonnummer, er meine noch nicht, aber ich habe ihm eine SMS geschrieben und jetzt hatte er dummerweise auch meine Telefonnummer. Aber ich ging dann kurz vorbei und habe das gemacht und er machte Fotos und so. Er war nicht ganz 100, der Typ, also war wirklich ein bisschen geistig behindert. Ein Sozialfall, auch so ein bisschen ein Messi-Typ. Und hat mein Mitleid irgendwie auch erregt. Und ich war dankbar, dass ich es gemacht habe. Und von dann an ging der Terror los. Wirklich. Immer wieder Forderungen gestellt, jetzt das und das, könnte ich das noch schicken, könnte ich das machen, könnte ich die Notenblätter ausdrucken für ihn, weil er zu Hause keinen Drucker hat. Und dann wollte er auf dem nächsten Album selber mitsingen und so. Und er hat mich so unter Druck gesetzt. Und irgendwo, wo ist doch ein armer Kerl, muss doch ihm irgendwo helfen. Und ich kann euch sagen, der hat mich wirklich terrorisiert. Ein E-Mail nach dem anderen, eine, und dann hat es einfach SMS begonnen. Und ich kam an den Punkt, wo ich in einen Zweifel kam. Und ich sage, ich muss hier einen Schlussstrich ziehen. Aber in mir der Kampf, so bin ich bin ein fieser Pastor. Das ist ein Typ, der irgendwie, ich konnte ihm eine Freude machen. Der hat sowieso nicht recht im Leben. Und jetzt klemme ich ihn ab. Aber ich kam an den Punkt, wo ich sage, ich lasse mir das nicht bieten. Und ist nicht mein Problem. Ich habe ihm geschrieben, das ist meine letzte SMS, ich blockiere dich jetzt. Habe es dann auch gemacht. Boah, habe ich mich schlecht gefühlt. Und gleichzeitig ganz gut. Weil ich hatte nicht mehr der Image, das von mir. Und das ist der Titel meiner heutigen Predigt. Die Krux vom sich abgrenzen. Und dann kommt schnell mal die Frage, darf ich mich abgrenzen oder bin ich dann ein Egoist? Und mit dem kämpfen wir schon immer wieder. Und ich hoffe, dass wir heute etwas vom Mauerbauexperten Nehemia lernen können aus diesem Kapitel. Es ist wirklich etwas ganz Schwieriges. Wenn wir es nicht schaffen, Grenzen zu setzen, sind wir gestresst, überfordert, erschöpft und das Leben wird schwer. Und wenn wir ehrlich sind, haben das die meisten von uns, erleben wir das immer wieder. Und ich hoffe, dass das irgendwie, wenn wir das verspüren, wenn das Leben schwer wird, dann ist es einfach Zeit, dass wir wahrscheinlich ein paar Mauern ziehen. Dafür ging Nehemia nach Jerusalem. Und da war Leben, aber es war schwer. Und jetzt lasst uns weiter eintauchen. Wir gehen einfach wirklich durch dieses Kapitel 4 heute Morgen. Es ist ein bisschen eine Bible Study. Ich lese jetzt weiter. Wir haben gehört, die ersten zwei Verse, die Leute wurden wütend, weil er die Mauern gezogen hat. Und jetzt ab Vers 3. Aber wir beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie, gegen diese Feinde, Wachen auf. Unter den Judäern ging zu dieser Zeit das Lied um. Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt zu bauen die Mauern der Stadt. Komm, geht zusammen singen. Der Schutt nimmt ja doch nie ein Ende. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind so müde und matt zu bauen die Mauer der Stadt. Sehr schön. Unsere Feinde dachten, ehe die Judäer etwas ahnen, sind wir schon mitten unter ihnen. Schlagen sie zusammen und bereiten ihrem Mauerwerk ein Ende, ein Machwerk ein Ende. Doch es kam ganz anders. Das gefällt mir. Denn die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, hielten uns auf dem Laufenden über das, was unsere Feinde gegen uns vorhatten. Darum rief ich alle wehrfähigen Männer zu den Waffen. Ich stellte sie unterhalb des Tempelplatzes hinter den eingestürzten Partien der Mauer auf, geordnet nach Familienverbänden, bewaffnet mit Schwertern, Speeren und Bogen. In dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren zum ganzen Volk: Habt keine Angst! Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Ich habe drei Punkte. Was wir jetzt wirklich daraus einfach auch lernen können, wie schwierig es ist, sich abzugrenzen, aber wie wichtig es ist. Mein erster Punkt: Wir brauchen einen Wächter für unsere eigenen Gedanken. Unter den Judäern ging zu dieser Zeit das Lied um. Der Schutt nimmt ja doch ein Ende. Wir haben schon ganz lahme Hände. Wir sind viel zu müde und matt zu bauen die Mauer der Stadt. Frag mich, was du für solche Lieder in deinem Kopf hast. So der Plattenspieler. Man hat sich etwas Großes vorgenommen. Man hat etwas aufs Herz bekommen. Und plötzlich kommen Gedanken rein. Ich liebe, was es in Sprüche 4, 23 heißt. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Andere Übersetzungen sagen, mehr als andere, alles andere behüte deine Gedanken. Denn davon geht das Leben aus. Es ist so schwer, wenn unsere Gedanken Dinge sagen und uns bestimmen. Und wir sagen so schnell mal etwas, was wir vorgenommen haben, etwas, was wir aufs Herz bekommen haben. Und wir reden es uns eigentlich selber ein, dass es gar nicht möglich ist. Nicht? Also so ein Kampf, den wir immer wieder hatten und eigentlich Juan und ich gesagt haben, das geht wahrscheinlich nicht war mit unserem Jüngsten, Joshi. Der wollte einfach nicht in seinem Bett schlafen. Und das, man kann schon denken, das ist ein Detail, aber das hat uns so viel Kraft und Leben und Energie geraubt, dass der einfach immer in der Mitte von uns schlafen musste. Und er hat ja nicht schön so geschlafen, sondern meistens quer. Und man wacht wahrscheinlich immer zwischen 4 und 10 Mal auf pro Nacht, wegen so einem kleinen Kind. Und der braucht Nähe der Eltern. Und er ist klein, er ist zerbrechlich und er schreit danach. Und gleich neben unserem Bett wäre eigentlich sein Bett. Also er ist nicht in einem anderen Zimmer. Aber wir haben es versucht, ihn dort einschlafen zu lassen. Geht nicht. Er schreit, er schreit, er schreit. Und dann nehmen wir wieder einen anderen Anlauf und versuchen es wieder. Und eigentlich wissen wir genau, was das Richtige wäre. Aber es hat ein paar Mal nicht funktioniert. Und dann sagen wir uns einfach, der Schuh nimmt ja doch nie ein Ende. Das ist einfach das, was wir repetieren. Und es kam so weit, wo Juana wirklich nicht mehr konnte. Wirklich, wirklich nicht mehr. Und ich so hart wurde und sagte, du gehst raus, ich lege sie ins Bett und ich halte es aus, dass er eine halbe Stunde einfach durchschreit. Haben wir eine Nacht gemacht. Am nächsten Abend wieder, Juana war außerhalb des Zimmers. Ich bin mit ihm hin, er ist stillschweigend rein, war unruhig. Auf und an ging es. Und manchmal müssen wir einfach wirklich aufhören, uns selber einzureden. Es geht nicht. Und das ist hohe Lebensqualität, die wir jetzt erleben, dass die Kinder nicht mehr bei uns im Bett sind. Detail, aber auch das geistliche Leben, das fließt. Also, so eine Fastenzeit kannst du vergessen, wenn die Kinder im eigenen Bett sind und du nicht gut schläfst. Wisst ihr, das Problem ist, dass wir uns immer wieder Dinge vornehmen, aber uns selber überlisten, einfach weil wir sagen, es geht doch nicht. Ich habe noch eine coole Slide mitgebracht von den Neujahrsvorsätzen aus Deutschland 2023. Einfach kurz, dass ihr seht, was die Deutschen, ich nehme an, die Schweizer sind gleich. 49% hat sich vorgenommen, dieses Jahr sich gesünder zu ernähren. Mehr Sport zu treiben, 48%. Mehr Geld zu sparen, 46%. Mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Kann sich irgendjemand mit sowas identifizieren? Oder sind das einfach die Deutschen, die da so abgefahrene Dinge vorhaben? Nein, es sind immer gute Sachen, die wir uns vornehmen. Und wir wissen ja alle, wie schwer es ist, am Schluss das wirklich durchzusetzen. Das ist noch interessant. Jeder 10. Vorsatz ist bereits nach einem Tag Geschichte. Etwa ein Viertel hält nicht einmal einen Monat durch. Da gehöre ich wahrscheinlich auch dazu. Nur etwa jeder 10. kann seine Neujahrsvorsätze länger als 2 Monate einhalten. Und das Problem ist, dass wir uns selber immer wieder überlisten. Eigentlich haben wir etwas Gutes vor und ich glaube auch so, wir spüren Dinge intuitiv oft. Ich denke, das wäre eigentlich das Richtige. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist uns Sachen sieht. Aber dann reden wir uns selber ein, nee, geht doch nicht, ist zu schwierig, ist jetzt nicht dran. Wahrscheinlich war das irgendein Furz, den ich hatte. Und ich liebe, was es in Sprüche 25, 28 geschrieben steht. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Und genau das, wenn wir, wenn wir es nicht schaffen, auch so diszipliniert zu sein mit uns selbst und unseren Gedanken und da eine Mauer zu bauen, dann sind wir wirklich absolut schutzlos im Leben. Und alles Leben, das eigentlich in uns wäre, geht flöte. Wisst ihr, Nehemia hat dann extra Wächter aufgestellt. Und einer der besten Wächter, den ich kenne in meinem Leben, ist Lobpreis. Man könnte sagen, ja, es ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist es für mich und für die meisten Menschen leider nicht. Wisst ihr wieso? Weil das Wort Gottes nur etwas ist, das wir lesen und dann wieder zutun und weg damit. Aber die das meditieren wir den ganzen Tag. Das geht weiter. Das Wort Gottes haben wir kurz gelesen und weg. Und deshalb ist die Kraft von Lobpreis so groß, weil wir müssen eigentlich mit diesen negativen Lieder, die wir meditieren, die wir mit uns tragen, diese Gedanken, mit Lobpreis ersetzen. Weil ein Lied, das nehmen wir mit. Und das Kraftvollste ist eigentlich, wenn das Wort Gottes vertont ist. Und das ist so wie ein Wächter, wenn wir mit einem Lied aufwachen am Morgen. Oder ich glaube wirklich, es ist wichtig, dass wir am Morgen Lobpreis machen. Und ein Lied mit uns nehmen für unsere Gedanken und solche Sachen wie How Great is Our God. Und es geht durch unseren Kopf den ganzen Tag, wenn das Lied kommen will. Aber dann ist der Tune da. How Great is Our God. Und dann merkst du, das passt nicht zusammen. Aber was glaube ich eigentlich? Ja, ich glaube, dass Gott groß ist. Wir müssen wirklich einen Wächter installieren für unsere Gedanken. Sonst wird das Leben nicht fließen. Das können wir von Nehemia lernen. Der zweite Gedanke ist, wir brauchen Verbündete, die uns frühzeitig warnen. Wir lesen weiter Nehemia 4, Vers 6. Doch es kam ganz anders. Denn die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, hielten uns auf dem Laufenden über das, was unsere Feinde gegen uns vorhaben. Und ich liebe das, dass hier die Juden, die außerhalb der Stadt gewohnt haben, sich mit den Juden, die jetzt innerhalb der Stadt die Mauern aufgebaut haben, sie haben sich verbündet. Und sie haben zusammengehalten. Und das ist ja auch ein Teil unserer Nehemia-Serie. Wir haben gesagt, together, together. Das ist together, zusammen. Und das ist zusammen, zusammen. Man ist verbündet. Man steht zusammen. Und ich freue mich speziell jetzt dann auf die nächsten paar Sonntage. Wir werden immer wieder das Thema Kleingruppen, E-Groups behandeln. Und speziell am 19. Februar lade ich euch herzlich ein. Da werden wir am Morgen hier keinen Gottesdienst haben, aber zusammen mit Wernswil feiern. Und wir werden wirklich die ganze Idee von unseren Kleingruppenarbeit, E-Groups, nochmals vorstellen, weil wir glauben, das ist der Ort, wo wir Verbündete werden. Und das ist so ein wichtiger Ort, wo wir miteinander zusammen Leben teilen und zusammen unterwegs sind. Und das war diese Verbundenheit, das war eine Art Frühwarnsystem. Diese Menschen. Ich finde es schon manchmal interessant, dass im pastoralen Dienst, wenn Dinge aufbrechen, dann ist es eigentlich meistens zu spät. Dann ist schon die Krise da. Aber wenn man zusammen unterwegs ist, dann kann man ganz vieles verhindern. Und Nehemia hat in diesem Kapitel, er hat einfach gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir zusammen Mauern bauen. Zusammen helfen einander, diese Abgrenzungen zu schaffen. Ich habe euch noch ein wichtiges Bild mitgebracht, das hat mir sehr geholfen. Was im Leben möchtest du lieber sein oder wo möchtest du dich lieber bewegen? Was soll dein Leben sein? Ein Sumpf oder ein Fluss? Das Ding ist, im Sumpf hat es auch H2O. Es ist dieselbe Substanz, die da drin ist, und dieselbe Substanz, die da drin ist. Der Unterschied, wie ein Fluss zu einem Sumpf wird, ist, hier hat es ein Ufer, hier hat es eine Abgrenzung, hier nicht mehr. Und es verfleddert einfach. Und so viele Sachen im Leben haben eigentlich gut angefangen, mit guten Absichten, aber man hat nicht einander geholfen, Grenzen zu setzen, sich abzugrenzen. Und ich möchte einfach, ich finde das Bild sehr wichtig, weil es ist so schwierig, Grenzen zu setzen, weil man das Gefühl hat, man beschneidet jemanden in der Freiheit. Ich denke, in der Gemeinde, das ist so ein wichtiger Aspekt von gemeinschaftlichem Leben, von Together Together, dass wir einander helfen, Grenzen zu setzen. Das ist nicht eine Beraubung der Freiheit, sondern es ist eine Förderung des Lebens. Weil hier ist gesundes Leben drin und ein Sumpf, der stinkt. Und wenn wir das wirklich verpassen, dann werden wir einfach das viel erleben. Wir können Leute haben, die sich bekehren und wow, da ist Leben drin. Aber wisst ihr, wenn sich jemand neu für Jesus entscheidet, etwas vom Wichtigsten ist, Grenzen zu setzen. Weil sonst versumpft das neue Leben. Wie zu sagen, hey, weißt du, der Tag des Herrn ist wichtig. Das ist nicht einfach ein Tag, wo du irgendwas machst, sondern ich liebe das Wort Tag des Herrn. Wir versuchen das neu einzuführen. Das ist ein Impuls von Jorge Walters von Wernswil. Es ist der Tag des Herrn. Es ist nicht einfach Sonntag. Es ist der Tag des Herrn. Also, der gehört Gott. Der gehört nicht einfach mir. Und dann ist es meine Verantwortung, vor Gott zu sagen, wie soll ich diesen Tag mit dir verbringen? Es ist nicht einfach mein Recht. Jetzt habe ich einen freien Tag und ich mache, was immer ich will. Aber es ist eine gesunde Eingrenzung, um das Leben zu fördern. Und ich denke, wir dürfen einander schon immer wieder mal sagen, hier ist eine gesunde Grenze, damit das Leben, das eigentlich in dir ist, wirklich zu fließen beginnt. Der dritte Punkt heißt, wir brauchen eine innere Kampfbereitschaft. Wir lesen von Vers 7 bis 8 nochmals. Darum rief ich alle wehrfähigen Männer zu den Waffen. Ich stellte sie unterhalb des Tempelplatzes hinter den eingestürzten Partien der Mauer auf, geordnet nach Familienverbänden, bewaffnet mit Schwertern, Speeren und Bogen. In dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk, habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder und für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Wenn es darum geht, Grenzen zu setzen, sich wirklich gesund abzugrenzen, dann ist es wirklich schwierig, haben wir schon gehört. Aber wir brauchen ein bisschen eine Kampfbereitschaft. Weil wir wählen meistens den Weg des geringsten Widerstandes. Ich habe einfach noch eine kurze Liste aufgeführt, das ist so meine Liste, wie ich eben oft leider zu wenig starke Grenzen setze. Das, was am wenigsten Konflikte verursacht. Wir wählen meistens, oder wir machen nicht genügend, wir kämpfen nicht für Grenzen, weil wir eben Angst vor Konflikten haben. Das, was am wenigsten Probleme schafft. Das ein weiteres Ding ist, das, was am dringendsten ist. Wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen, das, was am dringendsten ist. Aber das Problem ist, das, was am dringendsten ist, ist oft nicht das Wichtigste. Kennt ihr das? Letzte Woche war ich 3 Tage auf Retrette mit dem Vorstand der Bewegung Plus. Volle 3 Tage. Es fehlte mir in einer strengen Woche 3 Arbeitstage eigentlich. Ich hatte 60 E-Mails, viele WhatsApp und ich kam am Donnerstag nach Hause, am Donnerstagabend. Ich hatte die Predigt noch nicht geschrieben, ich hatte die Worship Academy noch nicht vorbereitet, die am Samstag stattfand und ich wusste nicht, wann ich das alles machen soll. Und jetzt ist natürlich, was ist am dringendsten? Aber ich habe auch meine Familie für die 3 Tage nicht gesehen. Also die Chance ist groß, komme nach Hause. Essen habe ich auch nicht, weil ich war am Fasten. Komme einfach nach Hause, sage allen Hallo an den Laptop und arbeite weiter. Das war das Dringende. Aber ich glaube nicht, dass es das Wichtige war. Und ich kam in einen Konflikt. Am Sonntag, wir warten alle, dass ich eine Predigt habe. Eine Worship Academy, die haben sogar noch dafür bezahlt. Das kann man von den Leuten am Sonntag nicht von allen behaupten. Aber ich muss etwas bieten. Und die Family hat ja nichts bezahlt. Ich habe es im Fall dann geschafft, dass am Donnerstagabend mein Laptop zublieb. Ich hatte einfach einen Wahnsinn Stress am Freitag. Und ich habe, also das war die Predigt, die ich heute halte vor einer Woche in Zürich, ich war selten so schlecht vorbereitet für eine Predigt. Aber die Frage ist, was war dringend? War das clever? Nein. Die Frage ist, was ist wichtig? Und dafür musst du kämpfen. Weil der geringste Widerstand ist einfach das, was eigentlich dringend ist. Das nächste Ding, wofür wir eben wieder kämpfen müssen, dass wir nicht nur dem dienen, was am lautesten schreit. Für diejenigen, die Kinder haben, kennt es. Das ist für mich im Fall schwierig. Wir haben zwei Kinder, die laut schreien, die zwei Kleinsten. Und der Teenager Janis, der ist einfach still oben in seinem Zimmer. Wer braucht mehr Aufmerksamkeit? Ist oft nicht Joshi. Der hat keine Probleme in der Schule. Ist Janis. Und so oft im Leben, du musst dann wirklich dafür kämpfen. Du musst dich abgrenzen und sagen, nein, das, was am lautesten ist, das ist nicht das Wichtigste. Ein mega Kampf. Und dafür musst du dich einsetzen, selber. Und das immer wieder dafür kämpfen. Nächstes Ding, was der geringste Widerstand oft ist, das, was am aufregendsten ist. Was ist aufregender? Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und plötzlich kriege ich eine Nachricht. Alles, was neu ist und neugierig, mich neugierig weckt, ist das Handy wichtiger oder das, was mir das Kind erzählen will? Ich musste lernen, dass das Handy bei mir zu Hause nicht im Hosensack ist, sondern auf der Ladestation. Weil das, was immer reinkommt, was aufregend ist, aufregend. Aber er hat mich jetzt geschrieben, was läuft da und so. Das ist, dafür musst du kämpfen. Weil das geht nicht. Oder jetzt mache ich schnell. Das, was am meisten Geld reinbringt, ist auch so ein Ding. Oder wo man am meisten Geld spart. Es ist manchmal einfach, dass Wana an wichtige Gemeindeanlässe nicht kommt unter der Woche, weil wir sonst einen Babysitter bezahlen müssen. Und dann entscheiden wir uns für das, wo wir am meisten Geld sparen. Und dann verpassen wir eigentlich wieder etwas, wo wir gemeinsam sein sollten und etwas gemeinsam, das wir zusammen ausdrücken sollten. Und dafür musst du kämpfen. Einfach auch in deinem Budget und solche Sachen. Oder ein weiteres Ding, das ist einfach ein bisschen eine Liste, was am meisten Freude bereitet. Ich liebe lustige, humorvolle Videos. Schick mir keine solchen, ich habe genug von denen. Also. Aber ich liebe es. Das macht mir wirklich viel, bereitet mir viel Freude. Aber ich muss dafür kämpfen, dass ich das Wort Gottes lese. Nur weil ich Pastor bin, ist das nicht so, wow, ich mache das einfach als erstes am liebsten. Gar nicht. Ich muss dafür kämpfen. Und ich liebe das bei Nehemia. Der hat sie wirklich gesagt, hey, wenn wir die bauen wollen und die Mauer brauchen wir, damit wir weniger bedrängt werden, damit das Leben, das eigentlich in unserer Stadt schon ist, dass das zu Geltung kommt, dann müssen wir dafür kämpfen. Und nicht einfach so, oh, jetzt ist es passiert und der Herr schenkt es dann schon irgendwie und all das. Wir brauchen wirklich eine Kampfbereitschaft. Es heißt hier, kämpft für eure Brüder und für eure Söhne und für eure Frauen und für euren Besitz. Wisst ihr, das Grenzen setzen, manchmal denken wir, ja, es kann egoistisch sein, aber das Grenzen setzen, wenn wir dafür kämpfen, Grenzen setzen ist eigentlich eines unserer größten Erbe, das wir für unsere Familien, für unsere Umwelt hinterlassen. Und eines der wichtigsten. Ich schaue zurück in mein Leben, wo meine Eltern klare Grenzen gesetzt haben. Das, auf dem stehe ich heute. Ist mein Erbe. Und es war zum Teil eingrenzend, weil ich gewisse Dinge nicht tun durfte oder noch nicht, weil ich noch nicht alt genug war. Ist mein Erbe. Und es lohnt sich, Grenzen zu setzen. Ich nehme nochmals ein Beispiel vom Kindererziehen. Das ist einfach meine Welt. Da habe ich was zu sagen. Es kam ein Punkt mit jedem Kind bisher, wo wir sagen mussten, jetzt ist Schluss mit Stillen. Es ist hart, dafür mussten wir kämpfen. Schreie, Geschreie und innerlich auch, Juana fühlte sich schlecht. Irgendeinmal, jetzt ist das Kind alt genug, dass wir müssen wieder besser schlafen können, nicht 10-mal in der Nacht, dann wieder an die Brust. Irgendeinmal war Schluss. Das hat geholfen, dass das Kind sich weiterentwickeln konnte. Dann kam irgendeinmal ein Schluss, und das war ein Riesenkampf jedes Mal, dass der Nuki oder der Schoppen fertig ist. Aber das hat auch wieder geholfen. Und eben dann nicht mehr in unserem Bett oder respektive jetzt nicht mehr in unserem Zimmer. Das ist ein Riesenkampf. Und dann kam, das Kind muss plötzlich selber abtischen. Riesenkampf. Also das ist, glaube ich ja nicht. Und Juana hat oft die Nerven nicht und dann sagt sie, ja, dann mache ich es halt. Aber das Ding ist, jedes Mal, wo wir Grenzen setzen, das führt in eine gesunde Reife hinein. Und dann kommt einer der größten Kämpfe als Eltern. Kinder selber Zähne putzen. So was Banales, so was Nervenaufreichendes. Aber genau, sagen, jetzt ist Schluss, jetzt machst du es und wenn du es nicht machst, hat es Konsequenzen. Das eigene Zimmer staubsaugen ist dann ein weiterer Entwicklungsschritt. Und eher muss man sagen, wenn du das nicht machst, dann gibt es kein Internet. Stellt man einfach das WLAN ab. Solche Sachen muss man mit Teenagers heute machen. Das geht die Welt unter. Kein Internet, einfach. Aber ihr habt Grenzen. In einem Fall musst du sagen, weißt du was? Jetzt musst du selbst lernen, für Prüfungen zu lernen und das selbst einzuteilen. Und dann bringt das Kind zuerst mal einen Dreier, einen Zweieinhalber nach Hause, bis es selber merkt, wow, ich trage die Verantwortung. Aber es ist so wichtig. Schmerz natürlich. Und das versaut ein ganzes Semester Zeugnis. Aber das Wichtige ist, das Kind muss lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und das mache ich nicht das ganze Leben lang. Und eigentlich, und dann kommt das Nächste mit Sackgeld. Jetzt kaufst du plötzlich, wenn du das willst, dann musst du lernen zu sparen. Ich habe das alles selbst erlebt. Grenzen setzen ist unser Erbe, das wir hinterlassen. Es ist nicht ein Freiheitsraube, sondern es ermöglicht das Leben. Und ich finde das Bild mit Kindern schön, weil ich habe das Gefühl, also dort ist es wirklich sackenschwierig, aber irgendwie schaffen wir es trotzdem. Und was man am Schluss hat, ist selbstständige, reife, erwachsene Kinder. Und ich denke, ich wünschte mir, dass ich manchmal im Leben noch mehr Grenzen gehabt hätte, weil es hätte mich noch mehr in die Selbstständigkeit und Reife hineingeführt. Aber es ist so schwierig, das mit den eigenen Kindern zu tun. Es ist so schwierig, das mit mir zu tun. Es ist so schwierig, das als Pastor zu tun. Aber wisst ihr, ich hoffe, dass ihr das Bild seht vom Fluss. Es schafft Leben. Und Nehemia hat einfach eine Mauer gebaut. Und das ist das Erbe. Es war das Erbe für Israel, für Jerusalem. Die Mauern stehen teilweise heute noch. Es hat dafür gesorgt, dass diese Stadt aufblühen konnte. Und ich träume davon, dass wir Leben leben, die aufblühen. Aber es braucht klare Grenzen und nicht Wischiwaschi-Zeugs. Und wir haben wirklich so eine Verantwortung, uns selber immer wieder Wächter einzusetzen. Und ich hoffe, dass Lobpreis euch auch hilft. Es hilft mir, weil bei mir geht es immer da, 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 da. Ich hoffe, dass ich eingebettet bin in eine Familie, in einer geistlichen Familie, in Kleingruppen, in Teams, wo Menschen sagen können, halt. Hier musst du eine klare Grenze setzen, wo sie mich früh vorauswarnen, bevor es zu spät ist, bevor mein Leben, meine Ehe, mein geistliches Leben, mein Vatersein, unsere Gemeinde, was auch immer, wo ich Verantwortung trage, ein Sumpf wird. Weil das stinkt und da möchte ich nicht leben. Und ich hoffe wirklich, dass wir eine neue Sicht haben, wie wichtig es ist, dass wir kämpfen. Uns dafür einsetzen. Es ist nicht eine Ringesache. Ich kann euch garantiert sagen, Grenzen setzen, wenn du dich anfängst abzugrenzen, es kreiert Konflikt. Aber ich habe vor ein paar Wochen darüber geredet, dass Mist nichts Schlimmes ist. Konflikt ist Mist aus dem Leben. Es ist mehr Leben als ein Sumpf. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich würde gerne noch beten.